Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Europa hat gewählt und deshalb war am Montag Rolf-Dieter Krause zu Gast in SWR 1 Leute. Ein Mann, der Europa kennt wie kaum ein anderer. Bis zu seiner Pensionierung war er 15 Jahre Chef des ARD-Fernsehstudios in Brüssel. Also haben wir ihn gefragt, was die 29% für die CDU und die 16% für die SPD für die Große Koalition in Berlin bedeuten.
Das Ergebnis ist ein Desaster für beide. Eine Große Koalition kann man machen in einer Sondersituation, wo man breite Mehrheiten möchte. Inzwischen ist das ja gar keine Große Koalition mehr. Es ist nicht mal, mit dem Wahlergebnis wäre es nicht mal mehr eine Koalition. Ja. Und ich kann mich erinnern, im vorigen Jahrhundert, in den 60er Jahren, als Kurt Georg Kiesinger Bundeskanzler war, in einer Großen Koalition, da zog die NPD in einige Landtage ein. Das heißt, eine Große Koalition stärkt die Ränder der Demokratie. Und nun haben wir schon die dritte Große Koalition inzwischen.
Ein gewisser Herr Lindner hat damals Jamaika platzen lassen.
Richtig.
Und die einzige rechnerische Alternative war eben noch diese Große Koalition, Nö. Die keiner wollte.
Nö, also die Meinung teile ich nicht. Ich war gegen diese Große Koalition aus vielen Gründen.
Was hätte stattdessen passieren sollen?
Die SPD hätte der CDU-CSU anbieten können, eine Minderheitsregierung zu tolerieren und zu sagen, wir machen mit euch eine Vereinbarung über die Europa- und die Außenpolitik, also da, wo es wichtig ist, dass Deutschland wirkungsvoll seine Stimme erheben kann. Und ansonsten, was die Innenpolitik angeht, suchen wir immer die Mehrheiten im Bundestag.
Okay.
Und dann hätte die SPD auch manche Kröte nicht schlucken müssen, die sie geschluckt hat. Also das wäre aus meiner Sicht demokratiepolitisch wie auch überhaupt politisch die klügere Variante.
Jetzt erklären Sie mir eins, weil Sie kennen sich ja aus in der Politik. Jetzt ist die SPD nochmal in diese Große Koalition rein, hat ja auch bestimmte Dinge durchgesetzt, wieder mal, und wird auf so brutale Art und Weise abgestraft. Erklärung?
Frau Nahles hat vollmundig verkündet, als sie um diese Koalition kämpfte, dass man eine Partei auch in einer Koalition erneuern könne. So, wo ist denn die Erneuerung passiert? Nirgendwo.
Also viele sagen ja, es kommt in der Politik auf Themen an. Wenn Sie Frau Nahles ansprechen, ist Frau Nahles nicht der Gegenbeweis, dass es sehr wohl auf Köpfe ankommt und ganz brutal formuliert, Frau Nahles eben nicht die SPD-Vorsitzende ist, die Menschen wollen?
Das ist wahrscheinlich so, wie Sie sagen. Ich bin kein Sozialdemokrat und stecke jetzt nicht in der Haut der Leute. Mein Eindruck ist, dass die Parteien ein Problem haben. Die Delegierten, die man auf Parteitagen findet, sind, glaube ich, den Funktionären sehr viel näher als den Wählern. Eigentlich müsste so eine Partei wie die SPD, aber vielleicht auch die CDU, jetzt mal einen Kongress machen, wo sie Leute einlädt, die Partei jetzt mal nicht mehr gewählt haben und denen mal zuhört, warum sie diese Partei nicht mehr gewählt haben. Denn ich glaube eigentlich, das Potenzial für die SPD und die Christdemokratie, für beide, ist eigentlich sehr viel größer, als es sich jetzt an diesem Wahlsonntag ausgedrückt hat.
Soweit Rolf-Dieter Krause am Montag in SWR 1. Leute, wobei heute seit wenigen Minuten die SPD aktuell ein ganz anderes Problem hat. Andrea Nahles tritt von allen Ämtern zurück. Die Fernsehzuschauer kennen ihn als den Mann mit dem Seidenschal, der ihnen wahlweise die Euro-Krise, die Finanz- und Bankenkrise, das Griechenland-Desaster oder den Populisten-Hype erklärte. 15 Jahre war Rolf-Dieter Krause ARD-Fernsehkorrespondent in Brüssel. Vor 3 Jahren ging er in den Ruhestand und zog um von Brüssel nach Berlin.
Also ich fand es wichtig, den Ort zu wechseln, damit ich nicht als Has-Been da an der Stätte meines alten Wirkens herumstolpere und dann irgendwie Entzugsschmerzen entwickle.
Und die Flure entlang schlendern.
Ja, und dann da irgendwie meinen Nachfolgern auf den Wecker gehe, das musste okay. Nicht sein. Ich lebe gerne in Berlin, ja, ich habe eine wunderbare Wohnung, meine Töchter leben beide da, ich habe viele Freunde aus Brüssel und Bonner Zeiten, die in Berlin sind und ich hatte vorher nie da gelebt, aber so ist gut.
Wenn Sie an Ihre Brüsseler Zeit zurückdenken, was fällt Ihnen als erstes ein, diese elend langen Brüsseler Nächte?
Wissen Sie, das Wesen Europas ist der Kompromiss. Damals haben die sich die Köpfe eingeschlagen. Heute schlagen die sich die Köpfe nur noch am Verhandlungstisch im übertragenen Sinne ein. Und am Ende gibt es einen Kompromiss, bei dem es keine totalen Siege gibt, aber auch keine totalen Niederlagen.
Aber unendlich mühsam ist die Geschichte, weil die kriegt total. Man 28 Länder und 28 Meinungen unter einen Hut.
Manchmal ist das in einer großen Familie ganz schwierig, alle unter das Dach einer Meinung zu kriegen. So, und aber was ist denn die Alternative dazu? Also ich finde diesen Prozess nach wie vor spannend. Ich habe diese Nächte gerne ausgehalten. Ich habe da auch als über 60-Jähriger irgendwann mal gelernt, noch auf diesem harten Betonboden mal eine Stunde zu schlafen in der Nacht. Alles okay, wenn am Ende die Ergebnisse einigermaßen gut sind. Und das war okay. Das hat mich nicht genervt. Was ich in Brüssel total toll fand, war die Internationalität der Stadt. Weil es gibt nicht nur den deutschen Weg. Es gibt auch andere Wege und manchmal sind die anderen Wege nicht nur nicht schlechter, sondern manchmal sind sie sogar ein bisschen besser.
Was war noch schön? Die weinseligen Abende in der baden-württembergischen Landesvertretung?
So viel trinke ich, war in meinem Leben noch nie betrunken. Also deswegen ist die Weinseligkeit an mir immer vorbeigegangen. Ich trinke gern Wein, aber richtig betrunken war ich nie. Nein, das war schön, ja. Unter anderem, weil ich meine heutige Partnerin da mal kennengelernt habe, die eine Schwäbin ist. Aber ich mag es immer noch total gerne, in Brüssel essen zu gehen, die Restaurants. Restaurants sind einfach gut und vor allem sind die Leute dabei so normal. Es ist kein Shishi und man hat nicht das Gefühl, in ein Hochamt zu laufen. Es wird einfach nur gut gekocht und gut bedient.
Und trotz dieser Terroranschläge, die es ja gerade auch in Brüssel gegeben hat in den letzten Jahren, hat die Stadt ihre Liberalität bewahrt?
Ja, im Großen und Ganzen ja, würde ich sagen. Das Wahlergebnis, die Belgier hatten ja gestern auch nationale Wahlen. Da hat es also insbesondere in Flandern einen ziemlich üblen Rechtsrutsch gegeben. Und das Land ist jetzt geteilter denn je, weil der Süden, die Wallonie und Brüssel haben eher links gewählt, die Flandern rechts. Aber im alltäglichen Leben sind die Belgier schon ziemlich tolerant und individuell. Und das hat nicht gelitten.
Leute der Woche. Jetzt mit einer Frau, die seit vielen Jahren für den Spiegel aus den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt berichtet. Susanne Kölbel hat jetzt aktuell ein Buch geschrieben über die drei Monate, die sie als Frau in Saudi-Arabien verbracht hat. Am Dienstag war sie bei uns und wir haben auch über Khashoggi gesprochen, also jenen Journalisten, den ein saudisches Killerkommando in Einzelteile zerlegt hat.
Ich war im Land, als Khashoggi umgebracht wurde.
Okay. Wie haben Sie das im Land erlebt?
Ganz furchtbar. Also am Anfang wusste man gar nicht, was soll man mit dieser Nachricht anfangen. Sowas hat es in dieser Härte, in dieser Brutalität nie gegeben in diesem Land. Und ich kannte Khashoggi auch ganz gut. Das ist nochmal eins draufgesetzt, weil man emotional auch beteiligt ist. Und gleichzeitig wusste ich nicht zu deuten, was bedeutet das dann überhaupt? Was bedeutet das für die Journalisten? Was bedeutet das für uns, die wir im Land sind? Was ist hier eigentlich möglich an Widerstand und Staatsgewalt, die dann eingesetzt wird gegen Leute, die vielleicht kritisch sind?
Ja. Wer hat denn diesen Mord in Auftrag gegeben?
Naja, also im Grunde ist es klar, es kann niemand anders gewesen sein als die oberste Ebene. Und das ist, wie wir ahnen, wissen, denken, der Kronprinz selbst, der das abstreitet.
Bis heute?
Bis heute abstreitet. Allerdings ist es so, dass derjenige, von dem wir wissen, dass er direkt beteiligt war, die rechte Hand von Mohammed bin Salman, Saud al-Qahtani, dass der bis heute nicht bestraft wurde, sondern einfach nur der Öffentlichkeit entzogen wurde.
Es wird aber einen Prozess geben und ich habe zumindest gelesen, einigen der Angeklagten droht die Todesstrafe.
Angeblich gibt es eine Anklage gegen 11 Verdächtige oder gegen 11, die bereits überführt worden seien. Niemand weiß, wer diese 11 Personen sind. Dieser Prozess hätte längst laufen müssen, wenn man ihn denn wirklich hätte machen wollen. Ich glaube, wir warten dafür immer drauf. Und wenn, dann sind nicht die Personen dabei, von denen wir denken, dass es sie eigentlich treffen sollte. Saud al-Qahtani ist definitiv keiner von diesen 11.
Von außen betrachtet ist man ja total ratlos. Ich kriege so eine Geschichte mit wie mit Khashoggi. Ich lese, am 23. April hat es 37 Hinrichtungen gegeben. Auf der anderen Seite dürfen Frauen jetzt Auto fahren? Gibt es eine Form von Liberalisierung? Wie passt das alles zusammen?
Es sieht nur äußerlich nach einem Widerspruch aus. Im Grunde ist das ein in sich selbst völlig logisches System. Der Kronprinz ist ein wirklich mutiger Modernisierer. Der packt etwas an, was bisher niemand gewagt hat, was man hätte längst und schon 10, 20 Jahre früher hätte beginnen sollen, nämlich diese völlig auf Öl basierende Wirtschaft zu diversifizieren, sodass die Leute plötzlich anfangen, eben selbst Teil der Wirtschaft zu werden, Dienstleister zu werden, Firmen gründen. Das ist alles nicht passiert. Er macht das im Geschwindeschritt. Gleichzeitig ist dazu nötig, die Gesellschaft zu öffnen und diesen religiösen Extremismus zurückzudrängen, weil der störend ist. Das stört Investoren, das stört die Bewegungsfreiheit und die Frauen werden benötigt in diesem Prozess. Das heißt also, das macht er schon mal alles richtig. Nur, warum wird das jetzt alles so autoritär? Autoritärer vielmehr, als wir es je gekannt haben. Das liegt daran, dass er dieses Volk kontrollieren möchte. So kontrollieren möchte, dass auf gar keinen Fall irgendwelche Kritiker ihm am Zeug flicken können oder irgendwelche Gruppen sich zusammentun können, die dann irgendwann mal gegen ihn aufstehen. Und deswegen kontrolliert er jede Gruppe und im Zweifelsfall geht er auch gegen sie vor.
Susanne Kölbel ist Auslandsreporterin des Spiegel und geht regelmäßig in Länder, um die andere den ganz großen Bogen machen. Irak und Iran, Syrien und Libyen, Afghanistan und Pakistan. Und in diesen beiden Ländern war sie zuletzt.
In Pakistan ist quasi der Frieden ausgebrochen. Pakistan ist der Meinung, sie hätten den Krieg gewonnen.
Den Krieg gegen wen?
Gegen Afghanistan gewonnen.
Aha.
Pakistan hat immer Interessen gehabt, die von uns völlig unterschätzt wurden und hat nicht nur die Taliban unterstützt, ausgerüstet, sondern auch viele militante Gruppen eingesetzt in Afghanistan, um gegen die Afghanen und auch unsere Truppen zu kämpfen. Und die sind jetzt sehr froh, dass dieser Krieg zu einem Ende kommt und diese Westflanke für sie sozusagen geschlossen wird und sie den Einfluss über Afghanistan weiter ausüben können. Umgekehrt sind die Afghanen sehr unglücklich, dass jetzt ganz sicher ist, dass dieser Krieg verloren gegangen ist und sie hoffen natürlich auf einen gewissen Frieden oder sie hoffen, dass sie irgendwie retten können, was sie in diesen 17, 18 Jahren zusammen mit den internationalen Kräften aufbauen konnten. Und was übrig bleibt, wissen wir alle nicht. Das ist jetzt ein Prozess, den wir eng verfolgen sollten. Aber unser Einfluss auf diesen Prozess ist nicht besonders groß.
Und diese internationale Allianz, in erster Linie die Amerikaner, dann auch irgendwie die Deutschen, die ja auch noch ein paar Soldaten in Afghanistan haben. Welche Rolle spielt die?
Die internationale Allianz hat vor allem ein Interesse, dort rauszugehen. Natürlich fühlen die Schmerzen ganz genauso, aber gleichzeitig gibt es eben die Erkenntnis und auch die Ohnmacht darüber, dass unser Hebel dort relativ kurz ist. Und tatsächlich ist es doch so, dass die Chinesen, die mit den Pakistanern ganz eng sind, in Wahrheit zunehmend die Rolle der Amerikaner übernehmen an Einfluss, Handelsmöglichkeiten und alles, was dort zukünftig an Infrastruktur gebaut wird.
Also extrem schwierige und komplizierte Verflechtungen. Kann es sein, dass Saudi-Arabien da so eine Art Blackbox ist?
Saudi-Arabien spielt in all diesen Konflikten eine Schlüsselrolle. Also sowohl im ersten Afghanischen Krieg, im zweiten Afghanischen Krieg. Saudi-Arabien ist ein ganz enger Verbündeter von Pakistan. Also gerade was die religiöse Verflechtung angeht, sind sie ganz eng, aber auch als Geldgeber. Und natürlich auch als ein Land, das immer wieder Gruppen unterstützt hat, die pakistanische Interessen verfolgen. Und nur, es wird ja nicht deutlich. Also wer sagt ihnen das? Also Saudi-Arabien ist ein Königreich und der einzige, dem da die Emissäre verpflichtet sind, Auskunft zu geben, öffentlich schon gar nicht, sondern das ist der König.
Haben Sie Hoffnung, haben Sie ein gutes Gefühl, was mögliche Lösungen dieser hochkomplizierten Gemengelage angeht?
Da kann ich im Moment nicht allzu große Hoffnung machen. Also das ist eine sehr schwierige Lage. Im Gegenteil, wir stehen eigentlich vor größeren Auseinandersetzungen. Die Auseinandersetzung mit dem Iran und dem eigentlichen Feind von Saudi-Arabien ist eigentlich erst am Anfang. Wir können hoffen, dass es trotzdem in Afghanistan einen Abschluss gibt dieses Konflikts. Ich bin da auch nicht wahnsinnig hoffnungsvoll, aber die Möglichkeit besteht.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Bastian Melcher ist homosexuell und hat mit der sogenannten Konversionstherapie versucht, also mit Ölsalbung und Teufelsaustreibung heterosexuell zu werden. Lieselotte Mahler ist die Leiterin der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Expertin für sexuelle Orientierung und Identität. Und beide waren in dieser Woche in Leute zu Gast bei Nicole Köster. Am Anfang der Sendung hat Bastian Melcher erzählt, wann ihm klar war, dass er schwul ist.
Ich habe es eigentlich schon relativ früh gemerkt, dass ich bei den Gesprächen mit anderen Jungs aus meiner Schulklasse nicht so ganz mitgekommen bin, wenn es da um den Playboy ging oder um Frauenbrüste. Das hat mich einfach immer nicht interessiert und habe dann eher festgestellt, dass ich im gemeinsamen Sportunterricht oder beim Schwimmen das doch eher interessanter fand. Wie sehen die anderen Jungs aus? Sehe ich auch so aus? Ist das ähnlich? Und gemerkt habe, dass mich da irgendwie ein bisschen ja, mehr hinzieht, ein bisschen mehr reizt. Und habe dann später auch gemerkt, als eben sexuelle Gefühle damit in Verbindung kamen, dass ich auf jeden Fall ja, Männer bevorzuge. Und ja, habe das für mich schon relativ schnell erkannt.
Bei dieser Konversionstherapie geht es darum, eine Orientierung zu verändern. Lieselotte Mahler, kann man das überhaupt oder sind sexuelle Fantasien vielleicht gar nicht kontrollierbar?
Genau, also sexuelle Fantasien sind nicht kontrollierbar, noch nicht kontrollierbar zum Glück. Und sie sind vor allem auch nicht veränderbar von außen. Und ich glaube, hier ist etwas, was die Verfechter der sogenannten Konversionstherapien, man sollte besser von Verfahren sprechen, ja aufzeigen, sagen, eine Sexualorientierung eines Menschen kann sich ändern im Laufe des Lebens. Das ist sicherlich richtig, dass das passieren kann, aber das ist auch eine individuelle Entwicklung und oft steckt dahinter auch, dass man sich erst später im Leben zum Beispiel outet oder sich auch zu der homosexuellen Identität bekennen kann. Das hat dann mit anderen Prozessen zu tun. Was aber ganz sicher ist, ist, dass wenn man sozusagen sich hingezogen fühlt, wenn man eine Partnerschaft mit dem gleichgeschlechtlichen Partner haben möchte, dass man das willentlich, also sprich von außen verändert und sich dann anders entscheidet, das ist nicht möglich.
Ja, und Fachorganisationen von Psychotherapeuten und Psychiatern verdammen dieses Konversionsverfahren schon seit Jahren als gefährlich und schädlich. Sie auch?
Ja, das führt zu Depressionen bis hin zu Suizidalität und verschlimmert alles. Und das darf nicht passieren.
Bastian Melcher, wohin hat es bei Ihnen geführt?
Ja, also wie Frau Mahler schon beschrieben hat, war es bei mir tatsächlich so, dass ich ein ganz niedriges, schlechtes Selbstwertgefühl hatte. Ich habe mich nicht wertgeschätzt gefühlt von mir selbst oder auch von der Außenwelt, von Gott nicht. Ich habe gedacht, dass ich nicht richtig bin, dass in mir etwas falsch ist. Hinzu kam, dass ich mich dann auch äußerlich, körperlich nicht hübsch gefunden habe. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich auch depressiv war und ja versucht habe, einfach meine Schmerzen, meine Gefühle ausdrücken zu können. Und das hat sich dann darin geäußert, dass ich mir selber Schaden zugefügt habe und öfter darüber nachgedacht habe, mir auch einfach das Leben zu nehmen, weil ich es nicht mehr aushalten konnte.
Welchen Schaden haben Sie sich zugefügt?
Also es war unter anderem durch viel Medikamente und Alkohol und aber auch durch spitze Gegenstände, die ich in meine Haut reingeritzt habe oder einfach auch seelischen Schaden, den ich mir selber zugefügt habe, dass ich mir gute Dinge verboten habe und mich bewusst auf schlechte Dinge eingelassen habe.
Am Freitag war Nina Horacek bei uns aus Wien zugeschaltet, österreichische Journalistin, Chefreporterin der Wiener Stadtzeitung Falter, eine Frau, die die politischen Verhältnisse in Österreich sehr gut kennt. Mit ihr haben wir über die Regierungs- und Staatskrise in ihrem Land gesprochen und über den Mann, der sie ausgelöst hat, Heinz Christian Strache.
Ich kenne ihn sehr gut, ich kenne ihn sehr lange und ich war selbst überrascht, wie blöd man sein kann, dass man sich da auf einer Villa auf Ibiza niederschüttet mit Red Bull und Wodka und so vor sich hinredet. Prinzipiell ist Strache einer, der aus einer sehr einfachen Familie kommt, gar nicht wohlhabend war. Also seine Mutter war Alleinerzieherin, der Papa hat die Familie verlassen, da war der Strache 3 Jahre alt. Die Mutter war einfache Drogistin und hat dann sich recht viel Geld abgespart, damit sie den Buben in die Privatschule ins Internat schicken kann. Also ja. Strache ist mit 6 Jahren schon ins Internat gekommen, war immer auf der Suche nach einem Vater, nach einer Vaterfigur, hat dann diese Familie gefunden in einer sehr extrem weit rechts stehenden Schülerburschenschaft, ja. Wo er mit 15 hin ist und ist über die dann in die Neonazi-Szene gekommen. Dort hat er dann ein paar Jahre sehr aktiv verbracht und ist dann weiter in die FPÖ.
Hat er sich denn von dieser Neonazi-Szene aus Ihrer Sicht glaubhaft distanziert?
Ich glaube schon, dass er sich verändert hat. Was auffällig war, ist, er hat immer gesagt, ich war nie ein Neonazi, ich war nie ein Neonazi. Es gibt auch ganz klare Belege. Er war mit Österreichs bekanntesten Neonazi, Gottfried Küssl, längere Zeit unterwegs. Also er hat das immer nie ein bisschen runtergespielt. Ich würde aber nicht behaupten, dass er heute so ist, wie er damals war.
Wobei, Frau Horacek, wenn Sie diesen Küssl ansprechen, der hat ja vor ein paar Wochen mal mitgeteilt, dass es durchaus noch Materialien gibt, die er Küssl platzieren könnte.
Mhm. Das war interessanterweise genau an dem Tag, an dem am Abend dann das Ibiza-Video veröffentlicht wurde. Er hat einer deutschen Neonazi-Zeitung ein Interview gegeben. Mhm. Das war schon eine klare Drohung. Da gibt es anscheinend noch was.
Es gibt ja noch einen anderen, der eine wesentliche Rolle spielt bei dieser ganzen Geschichte. Gudemus, der ehemalige FPÖ-Generalsekretär.
Klubobmann,
verzeihen Sie. Mhm. Der wohl auch Angst davor hat, dass es noch ganz andere und ihn noch mehr kompromittierende Videos gibt.
Johann Gudenus ist ein alter Freund von Strache. Also die beiden kennen sich auch schon aus Jugendzeiten, sind sehr eng befreundet. Wie das jetzt ist nach diesem Ibiza-Video, weiß ich nicht. Nachdem ja Gudenus der war, der da Strache reingeritten hat, indem er den Kontakt hergestellt hat und so leichtgläubig war, dass er das ermöglicht hat. Es gibt auch eine Szene, wo Strache zum Gudenus sagt, Falle, Falle, die Frau, dieser Lockvogel, diese vermeintliche russische Oligarchennichte, habe so schmutzige Zehennägel und das passt nicht zu einer Oligarchin. Und der Gudenus hat dann zum Strache gesagt, nein, nein, das passt alles, das ist keine Falle. Und die haben weiter gesoffen und weiter Blödsinn geredet. Strache hat ja es geschafft, obwohl er eigentlich nicht wirklich im Wahlkampf aktiv war, ein Mandat bei der EU-Wahl zu erreichen. Er hat so viele Vorzugsstimmen bekommen, dass er Anspruch hätte auf ein Mandat. Ob er es annehmen wird, wissen wir noch nicht. Ich denke, das ist aber auch eine typische, etwas, was wahrscheinlich nur in Österreich vorkommen kann, dass nach so einem Ibiza-Video es überhaupt einen Gedanken gibt, nach Brüssel zu gehen. Aber Strache hat auf Facebook geschrieben, er denkt noch drüber nach.
Die Pressefreiheit in Österreich, darum ging es in dieser zu Ende gehenden Woche mit Nina Horacek, der Chefreporterin der Wiener Zeitung Falter. Und es ging dann auch um den Wiener Spiegelkollegen Hasnai Kasim, der festgestellt hat, dass österreichische Kollegen ihm Geschichten zuspielen, weil sie selbst das Risiko scheuen, sich mit der Obrigkeit anzulegen.
Also ich kenne das beim Falter nicht so. Es mag sein, dass das in anderen Redaktionen so ist. Wir haben das noch nie erlebt. Was schon ist, ist natürlich, dass in einem kleinen Land wie Österreich es oft politisch noch mehr auslöst, wenn dann ausländische Medien was berichten, was Negatives.
Also Kasim hat beispielsweise auch geschrieben, dass nach einem kritischen Artikel im Spiegel oder bei Spiegel Online er Anrufe aus dem Bundeskanzleramt bekäme. Kennen Sie das auch?
Also ich persönlich nicht. Ich weiß schon, dass das immer wieder probiert wird. Das ist aber nichts, was man jetzt nur der jetzt nicht mehr Regierung vorwerfen kann von ÖVP und FPÖ. Es gibt leider in Österreich bei Politikern eine viel stärkere Tendenz, glaube ich, als in Deutschland, zu glauben, man kann sich irgendwo einmischen.
Wie ist eigentlich die Geschichte weitergegangen mit diesem bekannten ORF-Fernsehmoderator Armin Wolf, der ja von der FPÖ oder von Teilen der FPÖ massivst attackiert worden ist?
Der ist von der obersten Riege der Freiheitlichen massiv attackiert worden, aufs Unguteste. Die Geschichte ist jetzt mal gestoppt, würde ich sagen, weil die Regierung zurücktreten musste. Und da, glaube ich, gibt es auch sehr viel Freude im öffentlich-rechtlichen Rundfunk darüber, dass das geplante neue ORF-Gesetz, das kommen hätte sollen, jetzt mal nicht kommen wird. Also gibt es eine Verschnaufpause.
Wobei, was Wolf angeht, der hat ja auch sehr viel Solidarität erfahren. Und zwar nicht nur in Österreich, sondern auch aus Deutschland beispielsweise.
Ja, und das total zu Recht, weil, also abgesehen davon, dass Armin Wolf einer der allerbesten ist, den wir haben in Österreich und definitiv kein Parteiischer. Also Armin Wolf ist ein Journalist, wo jeder Politiker, egal welcher Partei, sich denkt, ui, das ist schwierig, wenn man von dem interviewt wird. Das ist ein harter Nachfrager, der ist bekannt dafür. Da fürchtet sich jeder. Und es geht einfach nicht, dass Journalisten so attackiert werden. Also Armin Wolf wurde vorgeworfen, dass er ein Lügner ist. Also die schlimmsten Sachen, dass er nicht ordentlich arbeitet als Journalist. Das war alles falsch. Die FPÖ hat das einfach getrommelt. Und das ist leider so. Je öfter man was sagt, auch wenn es blöd und falsch ist, irgendwann glauben das Leute.
Irgendwas bleibt hängen. Eins noch zur journalistischen Arbeit aktuell in Österreich. Reporter ohne Grenzen erstellt ja in regelmäßigen Abständen eine Rangliste. Und da ist, was die Pressefreiheit angeht, Österreich von Rang 11 auf Rang 16 abgestiegen. Wie bewerten Sie das?
Naja, wenn man eine Regierung hat, wo ein Ministerium den Pressestellen vorschreiben mag, gewissen Medien möglichst keine Informationen mehr zu geben oder nur die gesetzlich vorgeschriebenen, wenn man Minister hat, die öffentlich Journalisten attackieren, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man im Ranking der Pressefreiheit abstürzt.
Eins gehört. SWR 1.